Robert E. Howard. Conan. Der Turm des Elefanten. Eine Produktion von Der Vorleser. Es liest Benjamin Werner. Kapitel 1. Die Fackeln loderten düster auf das Gelage in der Taverne zur Keule, wo die Diebe des Ostens nachts den Karneval feierten. In der Keule konnten sie nach Herzenslust feiern und grölen, denn ehrliche Leute mieden die Viertel und die mit gefälschten Münzen gut bezahlten Wächter störten sie nicht bei ihrem Vergnügen. Auf den krummen, ungepflasterten Straßen mit ihren Unmengen von Unrat und schlammigen Pfützen torkelten betrunkene Raufbolde gröhlend umher. Stahl glitzerte in den Schatten, wo Wolf auf Wolf kämpfte, und aus der Dunkelheit drang das schrille Gelächter von Frauen und die Geräusche von Schlägereien und Kämpfen. Das Fackellicht leckte grell von den zerbrochenen Fenstern und den weit aufgestoßenen Türen, und aus diesen Türen drangen der Gestank von Wein und verschwitzten Leibern, das Geschrei von Saufgelagen und Fäusten, die auf raue Tische einschlugen, sowie Fetzen obszöner Lieder wie ein Schlag ins Gesicht. In einer dieser Kaschemmen dröhnte die Fröhlichkeit bis unter das rauchgeschwängerte Dach, wo sich Halunken in allen möglichen Lumpen und Fetzen versammelten. Pelzige Halsabschneider, lüsterne Entführer, flinke Diebe, prahlerische Traufgänger mit ihren Huren und schrille Frauen in schäbigen Kleidern. Einheimische Gauner beherrschten die Straßen. Dunkelhäutige, dunkeläugige Zamoranier mit Dolchen an den Gürteln und Arglist in ihren Herzen. Aber es gab auch Wölfe aus einem halben Dutzend anderer Länder. Da war ein riesiger, hyperboreischer Aufständischer, wortkarg und gefährlich, mit einem Breitschwert an seinem gewaltigen, hageren Leib, denn in der Keule trugen Männer den Stahl ganz offen. Da war ein chemitischer Fälscher mit seiner Hakennase und seinem gekräuselten blau-schwarzen Bart. Da war ein freches, brutunisches Mädchen, das auf dem Schoß eines braunhaarigen Gundermanns saß, ein wandernder Söldner, ein Deserteur aus einer besiegten Armee und der fette, grobe Schurke, der mit seinen unzüchtigen Scherzen für Heiterkeit sorgte, war ein Entführer, der aus dem fernen Kott gekommen war, um den Zamoraniern das Frauenstehlen beizubringen, die von Geburt an mehr über die Kunst wussten, als er jemals würde erlangen können. Der Mann hielt inne, als er die Reize seines Opfers beschrieb, und steckte seine Schnauze in einen großen Krug mit schäumendem Bier. Dann blies er sich den Schaum von den fetten Lippen und sagte: »Bei Bell, dem Gott aller Diebe, ich werde Ihnen zeigen, wie man Frauen raubt. Noch vor Sonnenaufgang werde ich Sie über die zamoranische Grenze bringen, wo eine Karawane auf Sie warten wird. 300 Silberstücke, versprach mir ein Graf von Ophir, für eine schlanke junge Brütunerin der besseren Sorte. Wochenlang bin ich als Bettler durch die Städte der Grenzen gezogen, bis ich eine fand, von der ich wusste, dass sie mir gefallen würde. Und sie ist ein hübsches Stück Gepäck.« Er hauchte einen sabbernden Kuss in die Luft. »Ich kenne Herren in Schem, die das Geheimnis des Elefantenturms für sie eintauschen würden«, sagte er und wandte sich wieder seinem Bier zu. Als er am Ärmel seines Mantels berührt wurde, drehte er den Kopf um und ärgerte sich über die Störung. Er sah einen großen, kräftig gebauten Jungen neben sich stehen. Diese Person war in dieser Räuberhöhle so fehl am Platz wie ein grauer Wolf unter räudigen Ratten in einer Gosse. Seine billige Tunika konnte die harten, kräftigen Linien seines Körpers nicht verbergen. Die breiten, schweren Schultern, die massive Brust, die schlanke Taille und die schweren Arme. Seine Haut war braun von der Sonne des Landes, seine Augen blau und glühend. Ein Schopf mit zerzaustem, schwarzem Haar krönte seine breite Stirn. An seinem Hüftgürtel hing ein Schwert in einer abgenutzten Lederscheide. Der Cortania wich unwillkürlich zurück, denn der Mann gehörte zu keinem zivilisierten Volk, das er kannte. »Du hast vom Elefantenturm gesprochen«, sagte der Unbekannte und sprach zamorisch mit einem fremden Akzent. »Ich habe schon viel von diesem Turm gehört. Was ist sein Geheimnis?« Die Haltung des Mannes wirkte nicht bedrohlich, und der Mut des Cortanias wurde durch das Bier und die offensichtliche Zustimmung seiner Zuhörer gestärkt. Er strotzte vor Selbstbewusstsein. »Das Geheimnis des Elefantenturms?« rief er aus. »Jeder Narr weiß, dass der Priester Yara dort mit einem großen Juwel haust, das die Menschen Elefantenherz nennen. Und das ist das Geheimnis seiner Magie.« Der Barbar verdaute dies eine Weile. »Ich habe diesen Turm gesehen«, sagte er. »Er steht in einem großen Garten oberhalb der Stadt und ist von hohen Mauern umgeben. Ich habe keine Wachen gesehen. Die Mauern wären leicht zu erklimmen. Warum hat niemand dieses geheime Juwel gestohlen?« Der Cortania starrte mit weit aufgerissenen Augen auf die Einfältigkeit seines Gegenübers und brach dann in ein spöttisches Gebrüll aus, dem sich die anderen anschlossen. »Hört euch diesen Heiden an«, brüllte er. »Er würde das Juwel von Yara stehlen. Hör zu, Bursche«, sagte er und wandte sich unheilvoll dem Fremden zu. »Ich nehme an, du bist eine Art Barbar aus dem Norden.« »Ich bin ein Chimeria«, antwortete der Fremde, nicht gerade freundlich. Die Antwort und die Art und Weise, wie sie gegeben wurde, bedeuteten dem Cortania wenig. Er, der in einem Königreich lebte, das weit im Süden an den Grenzen von Shem lag, wusste nur wenig über die nördlichen Völker. »Dann höre zu und lerne Vernunft, Bursche«, sagte er und deutete mit seinem Trinkkrug auf den aufgebrachten Jüngling. »Wisse, dass es in Zamora und vor allem in dieser Stadt mehr dreiste Diebe gibt als irgendwo sonst auf der Welt, sogar mehr noch als in Kott. Wenn ein Sterblicher den Edelstein hätte stehlen wollen, wäre er schon längst gestohlen worden. Du sprichst davon, die Mauern zu erklimmen, aber wenn du einmal geklettert bist, würdest du dich schnell wieder zurückwünschen. Aus gutem Grund gibt es nachts keine Wachen in den Gärten, also keine menschlichen Wächter. Aber in der Wachkammer im unteren Teil des Turms sind bewaffnete Männer, und selbst wenn du an denen vorbeikommst, die nachts durch die Gärten streifen, musst du immer noch an den Soldaten vorbei, denn der Edelstein wird irgendwo oben im Turm aufbewahrt. Aber wenn ein Mann durch die Gärten gehen kann, wandte der Chimeria ein, warum kann er dann nicht durch den oberen Teil des Turms an den Edelstein gelangen und so die Soldaten umgehen? Wieder starrte ihn der Cortania an. »Hört ihn euch an«, rief er spöttisch. »Der Barbar ist ein Adler, der zum juwelenbesetzten Rand des Turms fliegen würde, der nur 150 Fuß über der Erde liegt und dessen abgerundete Seiten glatter sind als poliertes Glas.« Der Chimeria blickte sich verlegen um, als diese Bemerkung mit spöttischem Gelächter quittiert wurde. Er sah darin keinen besonderen Humor und war zu neu in der Zivilisation, um ihre Unhöflichkeiten zu verstehen. Zivilisierte Menschen sind unhöflicher als Wilde, weil sie wissen, dass sie unhöflich sein können, ohne dass man ihnen den Schädel spaltet. Er war verwirrt und verärgert und hätte sich zweifellos beschämt weggeduckt, aber der Cortania wollte ihn weiter anstacheln.
Komm, komm«, rief er. »Sag diesen armen Kerlen, die schon Diebe waren, bevor du geboren wurdest, wie du den Edelstein stehlen willst. Es gibt immer einen Weg, wenn der Wunsch mit Mut verbunden ist«, antwortete der Kimmerier kurz und verärgert. Der Kotania nahm das als persönliche Beleidigung auf. Sein Gesicht wurde rot vor Wut. »Was?« brüllte er. »Du wagst es, uns zu sagen, was wir zu tun haben, und behauptest, wir seien Feiglinge, verschwinde! Geh mir aus den Augen!« Und er schubste den Kimmerier heftig. »Willst du mich verhöhnen und dann auch noch Hand an mich legen?« knirschte der Barbar. Seine schnelle Wut stieg auf, und er erwiderte den Stoß mit einem Schlag mit der offenen Hand, der seinen Peiniger zurück gegen den grob behauenen Tisch warf. Bier spritzte an die Lippen des Mannes, und der Kotania brüllte vor Wut und zerrte an seinem Schwert. »Heidnischer Hund«, brüllte er, »dafür krieg ich dein Herz!« Stahl blitzte auf, und die Menge stürmte wild zurück. In ihrer Flucht warfen sie die einzige Kerze um, und die Kneipe wurde in Dunkelheit getaucht, die durch das Krachen umgeworfener Bänke, das Trommeln fliegender Füße, Schreie, Flüche von Menschen, die übereinander stürzten, und einen einzigen schrillen Schmerzensschrei, der den Lärm wie ein Messerdurchschnitt unterbrochen wurde. Als eine Kerze wieder angezündet wurde, waren die meisten Gäste durch Türen und zerbrochene Fenster verschwunden, und der Rest kauerte hinter Stapeln von Weinfässern und unter den Tischen. Der Barbar war verschwunden. Die Mitte des Raumes war bis auf den aufgeschlitzten Körper des Kotanias menschenleer. Der Kimmerier hatte mit dem untrüglichen Instinkt des Barbaren in der Dunkelheit und Verwirrung den Mann getötet. Kapitel 2. Die grellen Lichter des ausgelassenen Treiben verschwanden hinter dem Kimmerier. Er hatte sich seiner zerrissenen Tunika entledigt und schritt bis auf einen Lendenschurz und seinen hochgeschnellten Sandalen nackt durch die Nacht. Er bewegte sich mit der geschmeidigen Leichtigkeit eines großen Tigers. Seine stählernen Muskeln kräuselten sich unter seiner braunen Haut. Er hatte den Teil der Stadt betreten, der den Tempeln vorbehalten war. Zu allen Seiten glitzerten sie weiß im Sternenlicht. Schneebedeckte Marmorsäulen, goldene Kuppeln und silberne Bögen, Schreine der unzähligen fremden Götter Zamoras. Er zerbrach sich nicht den Kopf darüber. Er wusste, dass die Religion Zamoras wie alle Dinge eines zivilisierten, lange siedelnden Volkes kompliziert und komplex war und das meiste von ihrer ursprünglichen Essenz in einem Labyrinth von Formeln und Ritualen verloren hatte. Er hatte stundenlang im Hof der Philosophen gehockt und den Ausführungen der Theologen und Lehrer zugehört und war verwirrt zurückgeblieben, weil er sich nur in einem Punkt sicher war, dass sie alle verrückt geworden waren. Seine Götter waren einfach und verständlich. Chrom war ihr Oberhaupt, und er lebte auf einem großen Berg, von dem aus er Unheil und Tod schickte. Es war sinnlos, Chrom anzurufen, denn er war ein düsterer, wilder Gott, und er hasste die Schwachen. Aber er gab einem Menschen von Geburt an Mut und den Willen und die Kraft, seine Feinde zu töten, was nach Ansicht des Kimmerias alles war, was man von einem Gott erwarten konnte. Seine besohlten Füße machten kein Geräusch auf dem glitzernden Pflaster. Es kamen keine Wächter vorbei, denn selbst die Diebe in der Keule mieden die Tempel, in denen seltsame Unglücke geschehen konnten, wenn man sie übertrat. Vor sich sah er den Turm des Elefanten, der sich vom Himmel abhob. Nachdenklich fragte er sich, warum er so genannt wurde. Keiner schien es zu wissen. Er hatte noch nie einen Elefanten gesehen, aber er wusste, dass es sich um ein monströses Tier handelte, das sowohl vorne als auch hinten einen Schwanz hatte. Das hatte ihm ein wandernder Schemite erzählt, der schwor, dass er solche Tiere zu Tausenden im Land der Hyrkania gesehen hatte. Aber alle Menschen wussten, wie verlogen die Männer von Shem waren. Jedenfalls gab es in Zamora keine Elefanten. Der schimmernde Schaft des Turms erhob sich frostig zu den Sternen. Im Sonnenlicht glänzte er so blendend, dass nur wenige seinen Schein ertragen konnten, und die Menschen sagten, er sei aus Silber gebaut. Er war rund, ein schlanker, perfekter Zylinder, 150 Fuß hoch, und sein Rand glitzerte im Sternenlicht von den großen Juwelen, die ihn bedeckten. Der Turm stand zwischen den wogenden, exotischen Bäumen eines Gartens, der hoch über dem eigentlichen Niveau der Stadt lag. Eine hohe Mauer umgab diesen Garten, und außerhalb der Mauer befand sich eine niedrige Ebene, die ebenfalls von einer Mauer umgeben war. Keine Lichter leuchteten, denn es schien keine Fenster im Turm zu geben, zumindest nicht oberhalb der inneren Mauer. Nur die Edelsteine hoch oben funkelten frostig im Sternenlicht. Vor der unteren, also der äußeren Mauer, wuchs dichtes Gestrüpp. Der Kimmerier schlich sich heran und stellte sich neben die Wand, um sie mit seinen Augen zu untersuchen. Sie war hoch, aber er konnte springen und die Kante mit den Fingern greifen. Dann wäre es ein Kinderspiel, sich hinauf und hinüber zu schwingen, und er zweifelte nicht daran, dass er die innere Mauer auf dieselbe Weise überwinden konnte. Aber er zögerte bei dem Gedanken an die seltsamen Gefahren, die dort angeblich lauerten. Dieses Volk war ihm fremd und rätselhaft. Es war nicht von seiner Art, nicht einmal von demselben Blut wie die westlichen Brütuna, Nemedianer, Cortania und Aquilonia, deren geheimnisvolle Sitten ihn in der Vergangenheit beeindruckt hatten. Das Volk von Zamora war sehr alt und nach dem, was er von ihnen gesehen hatte, auch sehr böse. Er dachte an Yara, den Hohepriester, der von diesem juwelenbesetzten Turm aus seltsames Unheil anrichtete, und dem Kimmerier sträubten sich die Haare, als er sich an eine Geschichte erinnerte, die ein betrunkener Hofdiener erzählt hatte. Yara hatte einem feindseligen Prinzen ins Gesicht gelacht und ihm ein glühendes, böses Juwel vor die Nase gehalten, aus dem Strahlen schossen, die den Prinzen blendend umhüllten. Yara kam nicht oft aus seinem Turm der Magie, aber immer, um einem Menschen oder ein Volk Böses anzutun. Der König von Zamora fürchtete ihn mehr als den Tod und hielt sich ständig betrunken, weil er diese Angst nüchtern nicht ertragen konnte. Yara war sehr alt, Jahrhunderte alt, sagten die Menschen und fügten hinzu, dass er wegen der Magie seines Edelsteins, den die Menschen das Herz des Elefanten nannten, ewig leben würde. Dies war der Grund dafür, dass sie seine Festung den Elefantenturm nannten. Der Kimmerier, der in diese Gedanken vertieft war, zog sich schnell an die Mauer zurück. Im Garten kam jemand vorbei, der mit gemessenem Schritt ging. Der Horchende vernahm das Klirren von Stahl. Also ging doch eine Wache durch diese Gärten. Der Kimmerier wartete und glaubte, ihn bei seiner neuen Runde wieder vorbeigehen zu hören, aber es herrschte Stille in den geheimnisvollen Gärten. Endlich überkam ihn die Neugierde. Mit einem leichten Sprung hielt er sich an der Mauer fest und schwang sich mit einem Arm nach oben. Er legte sich flach auf den breiten Sims und schaute in den weiten Raum zwischen den Mauern hinunter. In seiner Nähe wuchs kein Gebüsch, obwohl er einige sorgfältig gestutzte Büsche in der Nähe der inneren Mauer sah. Das Sternenlicht fiel auf die ebene Grasnarbe und irgendwo plätscherte ein Springbrunnen. Der Kimmerier ließ sich vorsichtig auf die Innenseite hinunter, zog sein Schwert und schaute sich um. Er wurde von der Unruhe eines Wilden geschüttelt, so ungeschützt im nackten Sternenlicht stehend, und er bewegte sich leichtfüßig, um die Krümmung der Mauer herum, wobei er sich an ihren Schatten anschmiegte, bis er auf gleicher Höhe mit dem Gebüsch war, das er entdeckt hatte. Dann rannte er schnell und geduckt darauf zu und stolperte fast über eine Gestalt, die zusammengekauert am Rande des Gebüschs lag. Ein kurzer Blick nach rechts und links zeigte ihm, dass zumindest kein Feind in Sicht war, und er beugte sich vor, um nachzusehen. Seine scharfen Augen zeigten ihm selbst im schwachen Sternenlicht einen kräftig gebauten Mann in der versilberten Rüstung und dem Helm der zamorianischen Königsgarde. Neben ihm lag ein Schild und ein Speer, und es dauerte nur einen Augenblick, bis er erkannte, dass er erwürgt worden war. Der Barbar blickte sich unruhig um. Er wusste, dass es sich bei diesem Mann um die Wache handeln musste, die er in seinem Versteck an der Mauer hatte vorbeigehen hören. Es war nur eine kurze Zeit vergangen, doch in dieser Zeit hatten den Soldaten namenlose Hände aus der Dunkelheit gegriffen und sein Leben ausgelöscht. Als er seine Augen in der Düsternis zusammenkniff, sah er einen Hauch von Bewegung durch die Büsche nahe der Mauer. Er glitt dorthin und griff nach seinem Schwert. Er machte nicht mehr Geräusche als ein Panther, der durch die Nacht schleicht, doch der Mann, den er verfolgte, hörte ihn. Der Chimerier erhaschte einen schemenhaften Blick auf eine riesige Gestalt nahe der Mauer und war erleichtert, dass es wenigstens ein Mensch war. Dann drehte sich der Mann mit einem Keuchen, das nach Panik klang, schnell um, machte eine erste Bewegung und stürzte sich mit den Händen vorwärts, um dann zurückzuweichen, als die Klinge des Chimeriers das Sternenlicht auffing. Einen Moment der Angst lang sprach keiner der beiden. Sie waren jedoch auf alles gefasst.
»Du bist kein Soldat«, zischte der Fremde schließlich. »Du bist ein Dieb wie ich.«
»Und wer bist du?«
fragte der Chimerier misstrauisch flüsternd.
»Taurus von Nemedia.«
Der Chimerier ließ sein Schwert sinken.
»Ich habe schon von dir gehört. Die Menschen nennen dich den Prinz der Diebe.«
Ein leises Lachen antwortete ihm. Taurus war genauso groß wie der Chimerier und noch schwerer. Er war dickbäuchig und fett, aber jede seiner Bewegungen zeugte von einer subtilen, dynamischen Anziehungskraft, die sich in seinen scharfen Augen widerspiegelte, die selbst im Sternenlicht lebendig funkelten. Er war barfüßig und trug eine Rolle, die wie ein dünnes, starkes Seil aussah und in regelmäßigen Abständen geknotet war.
»Wer bist du?« flüsterte er. »Conan, ein Chimerier«, antwortete er. »Ich bin gekommen, um Yaras Juwel zu stehlen, das die Menschen das Herz des Elefanten nennen.«
Conan spürte, wie der große Bauch des Mannes vor Lachen bebte, aber es lag kein Spott darin.
»Bei Bel, dem Gott der Diebe«, zischte Taurus. »Ich habe gedacht, nur ich hätte den Mut, dieser Art von Raub zu wagen. Die Zamorianer nennen sich selbst Diebe. Bah! Conan, ich mag deinen Mut. Ich habe noch nie ein Abenteuer mit jemandem geteilt, aber bei Bel, wir werden es gemeinsam versuchen, wenn du bereit dazu bist.«
»Dann bist du auch hinter dem Edelstein her.«
»Was sonst? Ich habe meine Pläne schon seit Monaten, aber du hast wohl aus einem plötzlichen Impuls heraus gehandelt, mein Freund. Du hast den Soldat getötet.«
»Natürlich. Ich bin über die Mauer gerutscht, als er auf der anderen Seite des Gartens war. Ich habe mich im Gebüsch versteckt. Er hat mich gehört oder dachte, er hätte etwas gehört. Als er rüberstolperte, war es gar kein Kunststück, hinter ihn zu kommen, ihn plötzlich am Hals zu packen und sein albernes Leben herauszuwürgen. Er war wie die meisten Männer halb blind in der Dunkelheit. Ein guter Dieb sollte die Augen einer Katze haben.«
»Du hast eine Dummheit begangen«,
sagte Conan.
Taurus' Augen blitzten wütend auf.
Ich, ein Fehler? Unmöglich!
Du hättest die Leiche in die Büsche schleifen sollen.
Sag der Novize zum Meister seiner Kunst. Sie werden die Wache nicht vor Mitternacht ablösen. Sollten sie jetzt nach ihm suchen und seine Leiche finden, würden sie sofort zu Yara fliehen und die Nachricht verkünden, womit wir Zeit haben würden, um zu entkommen. Würden sie die Leiche nicht finden, schlügen sie sich weiter in die Büsche und uns wie Ratten in eine Falle.
Du hast recht, stimmte Conan zu.
Also, jetzt komm mit. Wir verschwenden Zeit mit dieser verfluchten Diskussion. Es gibt keine Wächter im inneren Garten. Menschliche Wächter, meine ich, aber es gibt Wächter, die noch tödlicher sind. Ihre Anwesenheit hat mich so lange beunruhigt, doch jetzt habe ich endlich einen Weg gefunden, sie zu umgehen. Was ist mit den Soldaten im unteren Teil des Turms? Der alte Yara wohnt in den oberen Kammern. Auf diesem Weg werden wir kommen und gehen, hoffe ich. Du brauchst mich nicht zu fragen, wie, aber ich habe einen Weg gefunden. Wir werden uns von der Spitze des Turms hinunterschleichen und den alten Yara erwürgen, bevor er einen seiner verfluchten Zaubersprüche auf uns schleudern kann. Zumindest werden wir es versuchen. Die Chance, in eine Spinne oder eine Kröte verwandelt zu werden, steht gegen den Reichtum und die Macht der Welt. Alle guten Diebe sind sich stets im Klaren, was sie wofür riskieren.
Ich gehe so weit wie jeder andere, sagte Conan und streifte seine Sandalen ab.
Dann folge mir!
Taurus drehte sich um, sprang hoch, hielt sich an der Wand fest und zog sich hinauf. Die Geschmeidigkeit des Mannes war erstaunlich, wenn man bedenkt, wie groß er war. Er schien geradezu über die Kante der Mauer zu gleiten. Conan folgte ihm, und als sie flach auf dem breiten Rand lagen, unterhielten sie sich im vorsichtigen Flüsterton.
»Ich sehe kein Licht«, murmelte Conan.
Der untere Teil des Turms sah genauso aus wie der Teil, den man von außerhalb des Gartens sehen konnte. Ein perfekter, glänzender Zylinder ohne sichtbare Öffnungen.
»Es gibt raffiniert konstruierte Türen und Fenster«,
antwortete Taurus.
»Aber sie sind geschlossen. Die Soldaten atmen die Luft, die von oben kommt.«
Der Garten war ein unbestimmtes Schattenbad, in dem sich federartige Büsche und niedrige, ausladende Bäume dunkel im Sternenlicht wogten. Conans wachsame Seele spürte die Aura der lauernden Bedrohung, die über ihm brütete. Er spürte den brennenden Blick unsichtbarer Augen und nahm einen subtilen Geruch wahr, der die kurzen Haare in seinem Nacken instinktiv sträuben ließ, so wie ein Jagdhund die Witterung eines alten Feindes aufnimmt.
»Folge mir«, flüsterte Taurus. »Bleib hinter mir, wenn dir dein Leben lieb ist.«
Der Nemedianer nahm etwas, das wie ein Kupferrohr aussah, aus seinem Gürtel und ließ sich vorsichtig auf die Grasnarbe innerhalb der Mauer fallen. Conan war dicht hinter ihm und hielt sein Schwert bereit, aber Taurus drängte ihn zurück, dicht an die Mauer und machte keine Anstalten, selbst vorzurücken. Seine ganze Haltung war von gespannter Erwartung geprägt und sein Blick war wie der von Conan auf das schattenhafte Gebüsch in einigen Metern Entfernung gerichtet. Das Gestrüpp wurde erschüttert, obwohl der Wind abgeflaut war. Dann blitzten zwei große Augen aus den wogenden Schatten auf, und hinter ihnen glitzerten weitere Feuerblitze in der Dunkelheit.
»Löwen«, murmelte Conan. »Jawohl, tagsüber werden sie in den unterirdischen Höhlen unterhalb des Tempels gehalten, deshalb gibt es in diesem Garten auch keine Wachen.«
Conan zählte schnell die Augen.
»Fünf Stück sind zu sehen, vielleicht noch mehr in den Büschen. Sie werden jeden Moment angreifen. Sei still!«
zischte Taurus und bewegte sich von der Wand weg, vorsichtig, als ob er auf Rasierklingen treten würde, und hob das schlanke Rohr an. Ein leises Grollen erhob sich aus den Schatten und die glühenden Augen bewegten sich vorwärts. Conan konnte die großen, geifernden Kiefer spüren, die büschelartigen Schwänze, die die gelbbraunen Flanken peitschten. Die Luft war voller Spannung. Der Chimerier umklammerte sein Schwert und erwartete den Angriff und das unaufhaltsame Schmettern der riesigen Körper. Dann führte Taurus die Öffnung des Rohrs an seine Lippen und blies kräftig. Ein langer Strahl gelblichen Pulvers schoss aus dem anderen Ende des Rohrs und entlud sich augenblicklich in einer dicken, grün-gelben Wolke, die sich über dem Gebüsch niederließ und die gleißenden Augen verdeckte. Taurus rannte eilig zur Wand zurück. Conan starrte ihn verständnislos an. Die dicke Wolke verdeckte das Gebüsch und aus ihr kam kein Laut.
»Was ist das für ein Nebel?« fragte der Chimerier beunruhigt. »Der Tod«, zischte der Nemedianer. »Wenn ein Wind aufkommt und ihn auf uns zurückbläst, müssen wir über die Mauer fliehen, aber nein, der Wind ist ruhig und jetzt löst er sich auf. Warte, bis er ganz verschwunden ist. Ihn einzuatmen bedeutet den Tod.«
Kurz darauf hingen nur noch gelbliche Fetzen in der Luft. Dann waren sie verschwunden und Taurus winkte seinen Gefährten nach vorne. Sie stahlen sich in Richtung der Gebüsche und Conan keuchte auf. 5 große, gelbbraune Gestalten lagen ausgestreckt in den Schatten. Das Feuer ihrer grimmigen Augen war für immer erloschen. Ein süßlicher, übel riechender Geruch lag in der Luft.
»Sie starben ohne einen Laut«, murmelte der Chimerier. »Taurus, was war das für ein Pulver?«
»Es wurde aus dem schwarzen Lotus hergestellt, dessen Blüten in den verlorenen Dschungeln von Kitai wehen, wo nur die gelbhäutigen Priester von Yun wohnen. Diese Blüten töten jeden, der daran riecht.«
Conan kniete neben den großen Kreaturen nieder und vergewisserte sich, dass sie tatsächlich keinen Schaden mehr anrichten konnten. Er schüttelte den Kopf. Die Magie der exotischen Länder war geheimnisvoll und schrecklich für die Barbaren des Nordens.
»Warum kannst du die Soldaten im Turm nicht auf dieselbe Weise töten?« fragte er. »Weil das alles Pulver war, das ich besaß. Es zu beschaffen war ein Kunststück, das mich unter den Dieben der Welt berühmt gemacht hat. Ich stahl es aus einer Karawane, die nach Stygia unterwegs war, und zog es in seinem goldenen Beutel aus den Schlingen der großen Schlange, die es bewachte, ohne sie zu wecken. Aber komm, in Belms Namen sollen wir die Nacht mit Plaudern vergeuden.«
Sie glitten durch das Gebüsch zum schimmernden Fuß des Turms, wo Taurus mit einer lautlosen Bewegung die Knoten seines Seils löste, an dessen einem Ende sich ein starker Stahlhaken befand. Conan durchschaute seinen Plan und stellte keine Fragen, als der Nemedianer das Seil ein Stück unterhalb des Hakens ergriff und begann, es um seinen Kopf zu schwingen. Conan legte sein Ohr an die glatte Wand und lauschte, aber er konnte nichts hören. Offensichtlich ahnten die Soldaten im Inneren nichts von der Anwesenheit der Eindringlinge, die nicht mehr Geräusche gemacht hatten als der nächtliche Wind, der durch die Bäume weht. Aber eine seltsame Nervosität überkam den Barbaren. Vermutlich war es der Geruch der Löwen, der über allem lag. Taurus warf den Haken mit einer sanften, ausholenden Bewegung seines mächtigen Arms. Der Haken wölbte sich auf eine eigentümliche, schwer zu beschreibende Weise nach oben und innen und verschwand über den juwelbesetzten Rand. Offenbar saß er fest, denn ein vorsichtiges Rucken und dann ein kräftiges Ziehen führte nicht zu einem Abrutschen oder Nachgeben.
»Glück beim ersten Wurf«, murmelte Taurus. »Ich
Es war Conans wilder Instinkt, der ihn plötzlich herumwirbeln ließ, denn der Tod, der über ihnen hing, gab keinen Laut von sich. Ein flüchtiger Blick zeigte dem Chimeria eine riesige, gelbbraune Gestalt, die sich aufrecht gegen die Sterne erhob und zum Todesstoß ausholte. Kein zivilisierter Mensch hätte sich auch nur halb so schnell bewegen können, wie der Barbar es tat. Sein Schwert blitzte eiskalt im Sternenlicht auf und mit einem verzweifelten Hieb gingen Mensch und Tier gemeinsam zu Boden. Tauchus fluchte unzusammenhängend und beugte sich über das Geschehen und sah, wie sich die Gliedmaßen seines Gefährten bewegten, als er versuchte, sich von dem großen Gewicht zu befreien, das schlaff auf ihm hing. Ein Blick zeigte dem erschrockenen Nemedianer, dass der Löwe tot war. Sein schiefer Schädel in zwei Hälften gespalten. Er hielt den Kadaver fest und mit seiner Hilfe stieß Conan ihn beiseite und kroch mit seinem tropfenden Schwert in der Hand hervor.
»Bist du verletzt, Mann?«
keuchte Taurus, immer noch fassungslos über die verblüffende Schnelligkeit dieses Vorfalls.
»Nein, bei Chrom«, antwortete der Barbar. »Aber das war so knapp, wie ich es in meinem noch so zahmen Leben noch nie erlebt habe. Warum hat die verfluchte Bestie nicht gebrüllt, als sie angriff?« »In diesem Garten sind alle Dinge seltsam«, sagte Taurus. »Die Löwen schlagen lautlos zu, so wie andere Tote auch, aber komm, bei der Tötung wurde kaum ein Geräusch gemacht, aber die Soldaten könnten es gehört haben, wenn sie nicht schliefen oder betrunken waren. Das Tier war sicherlich in einem anderen Teil des Gartens und entkam dem Tod der Blüten. Aber mehr dieser Bestien gibt es sicher nicht. Wir müssen dieses Seil hochklettern. Ich nehme an, es ist nicht nötig, einen Chimeria zu fragen, ob er das kann.«
»Wenn es mein Gewicht tragen kann«,
grunzte Conan und wischte sein Schwert im Gras sauber.
»Es trägt das Dreifache meines Gewichts«, antwortete Taurus. »Es wurde aus den Locken toter Frauen geflochten, die ich um Mitternacht aus ihren Gräbern geholt und in den tödlichen Saft des Upas-Baumes getaucht habe, um ihm Kraft zu geben. Ich werde zuerst gehen, dann folgst du mir.«
Der Nemedianer ergriff das Seil und begann den Aufstieg, indem er ein Knie um das Seil schlug. Er kletterte wie eine Katze und täuschte damit über die offensichtliche Ungeschicklichkeit seiner Masse hinweg. Der Chimeria folgte ihm. Das Seil schwankte und drehte sich, aber die Kletterer wurden nicht behindert. Beide hatten schon schwierigere Aufstiege hinter sich. Hoch über ihnen glitzerte die juwelenbesetzte Kante, die aus der Senkrechten herausragte. Ein Umstand, der den Aufstieg noch einfacher machte. Schweigend stiegen sie auf und ab, während sich die Lichter der Stadt immer weiter vor ihren Augen ausbreiteten und die Sterne über ihnen durch das Glitzern der Juwelen am Rand immer mehr verdunkelt wurden. Jetzt streckte Taurus eine Hand aus, griff nach dem Rand und zog sich hinauf. Conan hielt einen Moment am Rand inne, fasziniert von den großen, eisigen Juwelen, deren Schimmer seine Augen blendete. Diamanten, Rubine, Smaragde, Saphire, Türkise, Mondsteine, die so dick wie Sterne in das schimmernde Silber eingefasst waren. Aus der Ferne schienen die verschiedenen Strahlen zu einem pulsierenden weißen Glanz zu verschmelzen, aber jetzt, aus der Nähe, schimmerten sie in Millionen von irisierenden Farben und Lichtern und hypnotisierten ihn mit ihrem Funkeln.
»Hier gibt es ein sagenhaftes Vermögen, Taurus«, flüsterte er, doch der Nemedianer antwortete ungeduldig. »Komm schon, wenn wir uns das Herz sichern, werden diese und alle anderen Dinge uns gehören.«
Conan kletterte über den funkelnden Rand. Das Niveau der Turmspitze lag einige Meter unter dem Edelsteinvorsprung. Sie war flach und bestand aus einer dunkelblauen Substanz, die mit Gold besetzt war, dass das Sternenlicht auffing, so dass das Ganze wie ein breiter Saphir aussah, der mit glänzendem Goldstaub gesprenkelt war. Gegenüber der Stelle, an der sie eingetreten waren, schien es eine Art
Kammer zu geben, die auf dem Dach gebaut war. Sie war aus demselben silbrigen Material wie die Wände des Turms und mit Mustern aus kleineren Edelsteinen verziert. Die einzige Tür war aus Gold, die Oberfläche schuppenförmig und mit Edelsteinen besetzt, die wie Eis schimmerten. Conan warf einen Blick auf das pulsierende Lichtermeer, das sich weit unter ihnen ausbreitete, und blickte dann zu Taurus. Der Nemedianer zog an seinem Seil und wickelte es auf. Er deutete Conan die Stelle, an der sich der Haken verfangen hatte. Ein kleiner Teil der Spitze war unter einem großen, leuchtenden Juwel an der Innenseite des Randes versunken.
»Das Glück war wieder auf unserer Seite«, murmelte er. »Man sollte meinen, dass unser gemeinsames Gewicht den Stein herausgerissen hätte. Folge mir. Die wahren Gefahren beginnen erst jetzt. Wir sind in der Höhle der Schlange und wir wissen nicht, wo sie sich versteckt.«
Wie Tiger auf der Pirsch schlichen sie über den dunkel schimmernden Boden und blieben vor der glitzernden Tür stehen. Mit einer geschickten und vorsichtigen Hand versuchte Taurus, sie zu öffnen. Sie gab widerstandslos nach, und die Gefährten schauten gespannt hinein. Über die Schulter des Nemedianers konnte Conan einen Blick auf die glitzernde Kammer werfen, deren Wände, Decke und Boden mit großen weißen Juwelen besetzt waren, die sie hell erleuchteten und die ihre einzige Quelle für Licht zu sein schienen. Die Kammer wirkte wie leergefegt.
»Bevor wir uns unseren Fluchtweg abschneiden«, zischte Taurus, »gehst du zum Rand und schaust dich nach allen Seiten um. Wenn du Soldaten in den Gärten siehst oder irgendetwas Verdächtiges, kommst du zurück und sagst es mir. Ich werde in dieser Kammer auf dich warten.«
Conan sah kaum einen Grund dafür, und ein leiser Verdacht gegen seinen Gefährten rührte seine wachsame Seele, aber er tat, was Taurus verlangte. Als er sich abwandte, schlüpfte der Nemedianer durch die Tür und zog sie hinter sich zu. Conan schlich um den Rand des Turms herum und kehrte zu seinem Ausgangspunkt zurück, ohne eine verdächtige Bewegung in dem undeutlich wogenden Blättermeer unter ihm gesehen zu haben. Er wandte sich der Tür zu, und plötzlich ertönte aus der Kammer ein erstickter Schrei. Der Chimerier sprang wie elektrisiert nach vorne. Die glänzende Tür schwang auf und Taurus stand umgeben von der kalten Flamme hinter ihm. Er schwankte und seine Lippen spalteten sich, aber nur ein trockenes Röcheln drang aus seiner Kehle. Er klammerte sich an der goldenen Tür fest, stürzte auf das Dach und fiel kopfüber hin, wobei er sich an seine Kehle klammerte. Die Tür schwang hinter ihm zu. Conan, der wie ein Panther auf der Lauer lag, sah in dem kurzen Augenblick, in dem die Tür teilweise geöffnet war, nichts im Raum hinter dem geschundenen Nemedianer. Es sei denn, es war ein Trick des Lichts, der es so aussehen lassen hatte, als ob ein Schatten über die schimmernde Tür huschte. Nichts folgte Taurus auf das Dach, und Conan beugte sich über den Mann. Der Nemedianer starrte mit geweiteten, glasigen Augen, in denen irgendwie eine schreckliche Verwirrung lag. Seine Hände krallten sich an seine Kehle, seine Lippen sabberten und gurgelten, dann erstarrte er plötzlich und der verblüffte Chimerier wusste, dass er tot war. Und er spürte, dass Taurus gestorben war, ohne zu wissen, welche Art von Tod ihn ereilt hatte. Conan blickte fassungslos auf die geheimnisvolle goldene Tür. In diesem leeren Raum mit seinen glitzernden, juwelenbesetzten Wänden war der Tod über den Prinzen der Diebe genauso schnell und überraschend gekommen wie über die Löwen in den Gärten unten. Behutsam fuhr der Barbar mit seinen Händen über den halbnackten Körper des Mannes, um nach einer Wunde zu suchen. Doch die einzigen Spuren von Gewalt befanden sich zwischen den Schultern, hoch oben in der Nähe des Stiernackens. Drei kleine Wunden, die aussahen, als hätte man drei Nägel tief ins Fleisch getrieben und wieder herausgezogen. Die Ränder dieser Wunden waren schwarz und es roch leicht nach Verwesung. »Vergiftete Pfeile«, dachte Conan. »Aber in diesem Fall
hätten die Geschosse noch in den Wunden stecken müssen. Vorsichtig schlich er sich an die goldene Tür heran, stieß sie auf und schaute hinein. Die Kammer war leer, und in das kalte, pulsierende Licht der unzähligen Juwelen getaucht. In der Mitte der Decke entdeckte er ein seltsames Muster. Ein schwarzes, achteckiges Muster, in dessen Mitte vier Edelsteine mit einer roten Flamme glitzerten, die sich von dem weißen Glanz der anderen Juwelen unterschied. Auf der anderen Seite des Raumes befand sich eine weitere Tür, die derjenigen glich, vor der er stand, nur dass in sie nicht jene Schuppenmuster eingemeißelt war. War es diese Tür, durch die der Tod gekommen war, und hatte er sich, nachdem er sein Opfer niedergestreckt hatte, auf demselben Weg wieder zurückgezogen? Der Kimmerier schloss die Tür hinter sich und betrat die Kammer. Seine nackten Füße machten kein Geräusch auf dem Kristallboden. In der Kammer gab es weder Stühle noch Tische, nur drei oder vier mit Gold bestickte und mit seltsamen Schlangenmustern verzierte seidene Sofas und mehrere silberbeschlagene Mahagonitruhen. Einige waren mit schweren goldenen Schlössern verschlossen, andere lagen offen, ihre geschnitzten Deckel zurückgeschlagen und enthüllten den staunenden Blicken des Kimmeriers haufenweise Juwelen in einer achtlosen Prachtentfaltung. Conan fluchte leise vor sich hin. Er hatte in dieser Nacht schon mehr Reichtum gesehen, als er sich je erträumt hatte, und ihm wurde schwindelig, als er an den Wert des gesuchten Juwels dachte. Er befand sich jetzt in der Mitte des Raumes, ging gebückt nach vorne, den Kopf warnend ausgestreckt, das Schwert fest in der Hand, als der Tod ihn erneut lautlos traf. Ein fliegender Schatten, der über den schimmernden Boden fegte, war seine einzige Warnung, und sein instinktiver Sprung zur Seite rettete ihm das Leben. Er erhaschte einen flüchtigen Blick auf ein haariges, schwarzes Grauen, das mit dem Klirren schäumender Reißzähne an ihm vorbeischoss und etwas spritzte auf seine nackten Schultern. Das brannte wie Tropfen aus flüssigem Höllenfeuer. Er sprang mit erhobenem Schwert zurück und sah, wie das Grauen auf dem Boden aufschlug, sich drehte und mit erschreckender Geschwindigkeit auf ihn zukam. Eine gigantische schwarze Spinne, wie man sie nur in Albträumen sieht. Es war so groß wie ein Schwein, und seine acht dicken, haarigen Beine trieben seinen unmenschlichen Körper mit rasender Geschwindigkeit über den Boden. Seine vier bösartig schimmernden Augen leuchteten mit grausamer Intelligenz und aus seinen Reißzähnen tropfte Gift, von dem Conan durch das Brennen an seiner Schulter, wo nur ein paar Tropfen hingespritzt waren, als das Ding zuschlug und verfehlte, wusste, dass es mit schnellem Tod verbunden war. Dies war der Mörder, der sich von seinem Platz an einem Faden seines Netzes unter der Decke auf den Hals des Nemedianers hatte fallen lassen. Wie dumm, dass sie nicht geahnt hatten, dass die oberen Kammern genauso gut bewacht wurden wie die unteren. Diese Gedanken schossen Conan kurz durch den Kopf, als das Ungeheuer auf ihn zustürmte. Er sprang hoch und es flog unter ihm vorbei, drehte sich und griff wieder an. Diesmal wich er dem Ansturm mit einem Seitwärtssprung aus und schlug zurück wie eine Katze. Sein Schwert durchtrennte eines der haarigen Beine und wieder konnte er sich gerade noch retten, als das Ungetüm mit teuflisch zuckenden Reißzähnen auf ihn zustürmte. Aber die Kreatur nahm die Verfolgung nicht weiter auf. Sie drehte sich um, huschte über den Kristallboden und rannte die Wand hinauf zur Decke, wo sie einen Moment lang kauerte und ihn mit ihren teuflischen roten Augen anstarrte. Dann schleuderte es ohne Vorwarnung einen schleimigen, gräulichen Faden durch den Raum. Conan wich zurück, um dem heranrasenden Ding auszuweichen und duckte sich dann hektisch, gerade noch rechtzeitig, um nicht von dem fliegenden Spinnennetz gefangen zu werden. Er erkannte die Absicht des Monsters und sprang zur Tür, aber es war schneller und ein klebriger Faden, der über die Tür geworfen wurde, machte ihn zu seinem Gefangenen. Er wagte nicht, ihn mit seinem Schwert zu durchtrennen, denn er wusste, dass das Zeug an der Klinge kleben würde, und bevor er es abschütteln konnte, hätte das Ungeheuer seine Reißzähne in seinem Rücken versenkt. Dann begann ein verzweifeltes Spiel, bei dem der Verstand und die Schnelligkeit des Mannes gegen die teuflische Geschicklichkeit und Geschwindigkeit der Riesenspinne antraten. Sie krabbelte nicht mehr im direkten Angriff über den Boden oder schwang ihren Körper durch die Luft auf ihn. Sie rannte an der Decke und den Wänden umher und versuchte, ihn in den langen Schlingen aus klebrigen, grauen Netzfäden zu fangen, die sie mit teuflischer Genauigkeit ausspuckte. Diese Fäden waren so dick wie Seile und Conan wusste, dass seine verzweifelte Kraft nicht ausreichen würde, um ihn loszureißen, bevor das Monster zuschlug, wenn es sich erst einmal um ihn geschlungen hatte. In der ganzen Kammer ging das Spiel des Teufels weiter. In völliger Stille, bis auf das schnelle Atmen des Mannes, das leise Scharren seiner nackten Füße auf dem glänzenden Boden und das Kastagnettenrasseln der Zähne des Ungeheuers. Die grauen Stränge lagen in Schlingen auf dem Boden. Sie waren an den Wänden aufgereiht. Sie lagen über den Juwelentruhen und den seidenen Sofas und hingen in düsteren Girlanden von der juwelenbesetzten Decke. Conan stahlharte Augen und Muskeln hatten ihn ausweichen lassen, obwohl die klebrigen Schlingen so nah an ihm vorbeigezogen waren, dass sie seine nackte Haut streiften. Er wusste, dass er ihnen nicht ewig ausweichen konnte. Er musste nicht nur auf die von der Decke schwingenden Stränge achten, sondern auch den Boden im Auge behalten, damit er nicht über die dort liegenden Schlingen stolperte. Früher oder später würde sich eine gummiartige Schlinge wie eine Python um ihn winden und dann würde er, eingewickelt wie ein Kokon, der Gnade des Monsters ausgeliefert sein. Die Spinne sauste über den Boden der Kammer. Das graue Seil wehte hinter ihr her. Conan sprang hoch und stieß ein Sofa aus dem Weg. Mit einem schnellen Satz rannte das Ungeheuer die Wand hinauf und der Faden, der wie ein lebendiges Wesen vom Boden aufstieg, peitschte um den Knöchel des Chimerias. Als er fiel, fing er sich mit den Händen ab und riss verzweifelt an dem Netz, das ihn wie ein biegsamer Schraubstock oder die Windung einer Python festhielt. Der haarige Teufel raste die Wand hinunter, um ihn zu fangen. Wie im Rausch griff Conan nach einer Juwelentruhe und schleuderte sie mit aller Kraft. Damit hatte das Ungeheuer nicht gerechnet. Mitten in den verzweigten schwarzen Beinen schlug das massive Geschoss ein und krachte mit einem dumpfen Knirschen gegen die Wand. Blut und grünlicher Schleim spritzten und die zerschmetterte Masse stürzte zusammen mit der zerborstenen Edelsteintruhe auf den Boden. Der zerquetschte, schwarze Körper lag inmitten der flammenden Juwelen, die sich über ihn ergossen. Die haarigen Beine bewegten sich ziellos, die sterbenden Augen glitzerten rot zwischen den funkelnden Edelsteinen. Conan blickte sich um, aber es war kein weiteres Monster zu sehen und er machte sich daran, sich aus dem Netz zu befreien. Die Substanz klammerte sich hartnäckig an seinen Knöchel und seine Hände, aber schließlich war er frei und nahm sein Schwert, um sich einen Weg durch die grauen Fäden und Schlingen zur inneren Tür zu bahnen. Er wusste nicht, welche Schrecken ihn dort erwarteten. Das Blut des Chimerias war in Wallung, und da er schon so weit gekommen war und so viele Gefahren überstanden hatte, war er entschlossen, das Abenteuer bis zum Ende durchzustehen, was auch immer das bedeuten mochte. Und er spürte, dass das gesuchte Juwel nicht unter den vielen achtlos in der Kammer umherliegenden Steinen lag. Als er die Schlingen an der inneren Tür entfernte, stellte er fest, dass sie, wie die andere, nicht verschlossen war. Er fragte sich, ob die Soldaten unter ihm noch nichts von seiner Anwesenheit wussten. Er befand sich hoch über ihren Köpfen, und wenn man den Erzählungen Glauben schenken durfte, waren sie an seltsame Geräusche im Turm über ihnen gewöhnt. Unheimliche Geräusche und Schreie des Entsetzens und der Qual. Er musste an Yara denken und fühlte sich nicht ganz wohl, als er die goldene Tür öffnete. Aber er sah nur eine silberne Treppe, die nach unten führte und deren schwaches Licht er nicht ergründen konnte. Lautlos ging er hinunter, sein Schwert umklammernd. Er hörte kein Geräusch und kam bald zu einer elfenbeinernen Tür, die mit Blutsteinen besetzt war. Er lauschte, aber von drinnen
kam kein Geräusch. Nur dünne Rauchschwaden zogen träge unter der Tür hervor und verbreiteten einen seltsamen exotischen Geruch, der dem Chimeria unbekannt war. Unter ihm schlängelte sich die silberne Treppe hinunter und verschwand im Halbdunkel. Und den schattigen Gang hinauf drang kein Laut. Er hatte das unheimliche Gefühl, allein in einem Turm zu sein, in dem nur Geister und Gespenster hausten. Kapitel 3. Ängstlich drückte er sich gegen die elfenbeinerne Tür und sie schwang lautlos nach innen. Auf der schimmernden Schwelle starrte Conan wie ein Wolf in fremder Umgebung, bereit, sofort zu kämpfen oder zu fliehen. Er blickte in eine große Kammer mit einer gewölbten, goldenen Decke. Die Wände waren aus grüner Jade, der Boden aus Elfenbein, teilweise mit dicken Teppichen bedeckt. Rauch und der exotische Duft von Weihrauch stiegen von einem Feuer auf einem goldenen Ständer auf und dahinter saß ein Götzenbild auf einer Art Marmorsofa. Conan starrte entgeistert auf das Bildnis, das den Körper eines nackten Mannes hatte und grün war, aber der Kopf war ein Albtraum und Wahnsinn. Er war zu groß für den menschlichen Körper und hatte keine menschlichen Züge. Conan starrte auf die weit ausladenden Ohren und den sich kräuselnden Rüssel, zu dessen beiden Seiten zwei Stoßzähne mit runden goldenen Kugeln saßen. Die Augen waren geschlossen, als würden sie schlafen. Das war also der Grund für den Namen Elefantenturm. Denn der Kopf des Tieres glich dem der Tiere, die der schemitische Wanderer beschrieben hatte. Dies war der Gott von Yara. Wo sollte der Edelstein also sein, wenn nicht in dem Götzenbild, denn der Stein wurde Elefantenherz genannt. Als Conan nach vorne kam und seinen Blick auf das unbewegliche Götzenbild richtete, öffneten sich plötzlich die Augen dieses Dings. Der Chimeria erstarrte in seinen Bewegungen. Es war kein Bild, sondern ein lebendiges Wesen, und er war in seiner Kammer gefangen. Dass er nicht sofort in einem Anfall von mörderischer Raserei ausbrach, ist eine Tatsache, die sein Entsetzen wiedergibt, das ihn dort, wo er stand, lähmte. Ein zivilisierter Mensch in seiner Lage hätte im Zweifel die Schlussfolgerung gezogen, dass er wahnsinnig war. Dem Chimeria kam es nicht in den Sinn, an seinem Verstand zu zweifeln. Er wusste, dass er einen Dämon der älteren Welt gegenüberstand, und diese Erkenntnis raubte ihm alle Sinne außer dem Augenlicht. Der Rumpf des Monsters richtete sich auf und bewegte sich. Die topasfarbenen Augen starrten ihn ausdruckslos an, und Conan wusste, dass das Ungeheuer blind war. Mit diesem Gedanken tauten seine eisigen Nerven auf und er begann, sich lautlos zur Tür zurückzuziehen. Doch die Kreatur hörte ihn. Der empfindliche Rüssel streckte sich ihm entgegen und Conans Entsetzen ließ ihn erneut erstarren, als das Wesen mit einer seltsamen, stammelnden Stimme sprach, die weder Tonlage noch Klangfarbe änderte. Der Chimeria wusste, dass dieser Kiefer niemals für die menschliche Sprache geschaffen oder gedacht war.
»Wer ist hier? Bist du gekommen, um mich erneut zu quälen, Yara? Wirst du nie fertig werden, o Yak-Kosha? Haben die Qualen kein Ende?«
Tränen kullerten aus den blinden Augen und Conans Blick wanderte zu den Gliedmaßen, die auf der Marmorcouch lagen. Er wusste, dass das Monster sich nicht erheben würde, um ihn anzugreifen. Er kannte die Spuren der Folter und die Brandmale der Flammen, und mit zähem Herzen stand er entsetzt vor den verunstalteten Gliedern, von denen ihm sein Verstand sagte, dass sie einmal so anmutig gewesen waren wie seine eigenen. Plötzlich wichen Furcht und Abscheu von ihm und wurden durch großes Mitleid ersetzt. Was dieses Ungeheuer war, konnte Conan nicht wissen, aber die Anzeichen seines Leidens waren so schrecklich und erbärmlich, dass der Chimeria von einer seltsamen, schmerzenden Traurigkeit befallen wurde, von der er nicht wusste, warum. Er spürte nur, dass er auf eine gewaltige Tragödie blickte und schämte sich, als würde die Schuld eines ganzen Volkes auf ihm lasten.
»Ich bin nicht Yara«, sagte er. »Ich bin nur ein Dieb. Ich werde dir nichts tun.«
»Komm näher, damit ich dich berühren kann«, zögerte die Kreatur, und Conan kam achtlos näher, wobei er sein Schwert vergessen in der Hand hielt. Der empfindliche Rüssel kam hervor und tastete über sein Gesicht und seine Schultern wie ein Blinder, und seine Berührung war leicht wie die Hand eines Mädchens. »Du bist nicht von Yaras Teufelsrasse«, seufzte die Kreatur. »Die reine, magere Wildheit der Einöde kennzeichnet dich. Ich kenne dein Volk von früher, das ich unter einem anderen Namen kannte, als eine andere Welt vor langer, langer Zeit ihre juwelenbesetzten Türme zu den Sternen erhob. Es klebt Blut an deinen Fingern.
Eine Spinne in der oberen Kammer und ein Löwe im Garten«, murmelte Conan.
»Du hast in dieser Nacht auch einen Mann erschlagen«, antwortete sein Gegenüber. »Und im Turm oben liegt der Tod. Ich spüre es. Ich weiß es.«
»Ja«, murmelte Conan. »Der Prinz der Diebe liegt dort, tot, vom Biss des Ungeziefers.«
»So und so.« Die seltsame, unmenschliche Stimme erhob sich zu einer Art tiefem Gesang. »Eine Ermordung in der Taverne und eine Ermordung auf der Straße, ich weiß es, ich fühle es. Und die dritte wird einen Zauber bewirken, von dem nicht einmal Yara träumt. Oh, Zauber der Befreiung, grüne Götter von Yak!« Wieder fielen Tränen, als der gequälte Körper im Griff der unterschiedlichsten Gefühle hin und her geschaukelt wurde. Conan schaute fassungslos zu. Dann hörten die Zuckungen auf. Die sanften, seelenlosen Augen waren dem Chimeria zugewandt. Der Rüssel winkte.
»Oh Mann, hör zu«, sagte das seltsame Wesen. »Bin ich nicht abscheulich und monströs für dich? Nein, antworte nicht, ich weiß es. Aber du würdest mir genauso fremd vorkommen, wenn ich dich sehen könnte. Es gibt viele Welten außer dieser Erde, und das Leben nimmt viele Formen an. Ich bin weder ein Gott noch ein Dämon, sondern Fleisch und Blut wie du. Auch wenn die Substanz zum Teil anders ist und die Form in eine andere Gestalt gegossen wurde. Ich bin sehr alt, oh Mann der Wüste. Vor langer, langer Zeit kam ich mit anderen von meiner Welt auf diesen Planeten, vom grünen Planeten Yak, der für immer am äußeren Rand des Universums kreist. Auf mächtigen Schwingen, die uns schneller als das Licht durch den Kosmos trieben, fegten wir durch den Raum, denn wir hatten mit den Königen von Yak Krieg geführt und wurden besiegt und verstoßen. Doch wir konnten nie mehr zurückkehren, denn auf der Erde verkümmerten die Flügel an unseren Schultern. Hier lebten wir abseits des irdischen Lebens. Wir bekämpften die seltsamen und schrecklichen Lebensformen, die damals auf der Erde lebten, so dass wir gefürchtet wurden und in den düsteren Dschungeln des Ostens, wo wir wohnten, nicht weiter behelligt wurden. Wir sahen, wie aus dem Affen Menschen wurden und die leuchtenden Städte Valusia, Camelia, Kumoria und ihre Schwestern bauten.
Wir sahen, wie sie vor den Vorstößen der heidnischen Atlanter, Pikten, Lemurier zurückschreckten. Wir sahen, wie sich die Ozeane erhoben und Atlantis und Lemuria, die Inseln der Pikten und die leuchtenden Städte der Zivilisation verschlangen. Wir sahen, wie die Überlebenden von Pikten und Atlantis ihre steinzeitlichen Reiche aufbauten und in blutigen Kriegen untergingen. Wir sahen, wie die Pikten in abgrundtiefe Grausamkeit versanken und die Atlanter wieder zu Affen wurden. Wir sahen, wie neue Wilde in Eroberungswellen vom Polarkreis nach Süden zogen, um eine neue Zivilisation aufzubauen mit neuen Königreichen namens Nemedia und Kotz und Aquilonia und ihren Schwestern. Wir sahen, wie dein Volk unter einem neuen Namen aus den Dschungeln der Affen aufstieg, die einst die Atlanter waren. Wir sahen, wie die Nachkommen der Lemurier, die den Kataklysmus überlebt hatten, durch ihre Wildheit wieder aufstanden und als Hyrkania nach Westen ritten. Wir sahen, wie dieses Teufelsvolk die Überlebenden der alten Zivilisation, die vor dem Untergang von Atlantis existierte, wieder zu Kultur und Macht gelangte. Das verfluchte Königreich Zamora. All das sahen wir, ohne dem unabänderlichen kosmischen Gesetz zu helfen oder es zu behindern, und einer nach dem anderen starb. Denn wir von Yak sind nicht unsterblich, obwohl unser Leben wie das Leben der Planeten und Sternbilder ist. Schließlich blieb nur noch ich übrig und träumte von alten Zeiten in den verfallenen Tempeln des im Dschungel verschollenen Kitai, der von einer alten, gelbhäutigen Rasse als Gott verehrt wurde. Dann kam Yara, der in dunklem Wissen bewandert war, das in den Tagen der Barbarei weitergegeben wurde, bevor Atlantis unterging. Zuerst saß er zu meinen Füßen und lernte Weisheit. Aber er war nicht zufrieden mit dem, was ich ihn lehrte, denn es war weiße Magie, und er wünschte sich böses Wissen, um Könige zu versklaven und einen teuflischen Ehrgeiz zu stillen. Ich wollte ihn nichts von den schwarzen Geheimnissen lehren, die ich im Laufe der Äonen ohne meinen Wunsch erworben hatte. Doch seine Weisheit war tiefer, als ich vermutet hatte. Mit einer List, die er sich in den düsteren Gräbern des dunklen Stygia zugelegt hatte, zwang er mich, ein Geheimnis preiszugeben, das ich nicht preisgeben wollte, und versklavte mich, indem er meine eigene Macht gegen mich einsetzte. Ach, ihr Götter von Yak, seit dieser Stunde ist mein Kelch bitter. Er wollte mich aus den verlorenen Dschungeln von Kitai, wo die grauen Affen zu den Pfeifen der gelben Priester tanzten und Opfergaben aus Obst und Wein meine zerbrochenen Altäre überhäuften. Ich war kein Gott mehr für das freundliche Dschungelvolk. Ich war Sklave eines Teufels in Menschengestalt.
Wieder stahlen sich Tränen aus den blinden Augen.
Er sperrte mich in diesen Turm, den ich auf seinen Befehl hin in einer einzigen Nacht für ihn gebaut hatte. Mit Feuer und Folter beherrschte er mich und mit seltsamen, unheimlichen Qualen, die du nicht verstehen würdest. Unter Qualen hätte ich mir schon längst das Leben genommen, wenn ich gekonnt hätte. Aber er ließ mich am Leben, verstümmelt, geblendet und gebrochen, damit ich seinen üblen Befehlen folgen konnte. Und 300 Jahre lang habe ich von dieser Marmorcouch aus seine Befehle ausgeführt, meine Seele mit kosmischen Sünden geschwärzt und meine Weisheit mit Verbrechen befleckt, weil ich keine andere Wahl hatte. Doch nicht alle meine alten Geheimnisse hat er mir entrissen, und mein letztes Geschenk soll die Zauberei des Blutes und des Juwels sein. Denn ich spüre, dass das Ende der Zeit naht. Du bist die Hand des Schicksals. Ich flehe dich an, nimm das Juwel, das du auf dem Altar dort findest.
Conan wandte sich dem Altar aus Gold und Elfenbein zu und nahm ein großes,
rundes Juwel, das so klar war wie ein purpurroter Kristall, und er wusste, dass dies das Herz des Elefanten war.
Und hier kommt die große Magie, die mächtige Magie, wie sie die Erde noch nie gesehen hat und auch in Millionen von Jahrtausenden nicht wiedersehen wird. Mit meinem Lebensblut beschwöre ich sie, mit dem Blut, das an der grünen Brust von Jak geboren wurde, die weit weg in den blauen Weiten des Weltraums träumt. Nimm dein Schwert, Mann, und schneide mein Herz heraus, dann drücke es zusammen, damit das Blut über den roten Stein fließt. Dann gehst du diese Treppe hinunter und betrittst die Ebenholzkammer, in der Yara in Lotusträume des Bösen gehüllt sitzt. Sprich seinen Namen, und er wird erwachen. Lege dann diesen Edelstein vor ihn und sage: Jak Kushar gibt dir ein letztes Geschenk und eine letzte Beschwörung. Dann verlasse den Turm schnell, fürchte dich nicht, dein Weg wird dir geebnet sein. Das Leben des Menschen ist nicht das Leben von Jak, noch ist der Tod des Menschen der Tod von Jak. Lasst mich aus diesem Käfig, aus gebrochenem, blindem Fleisch befreien, und ich werde wieder der Yoga von Jak sein, morgen gekrönt und strahlend, mit Flügeln zum Fliegen und Füßen zum Tanzen und Augen zum Sehen und Händen zum Brechen.
Unsicher näherte sich Conan und Jak Kushar oder Yoga, als ob er seine Unsicherheit spürte, zeigte ihm, wo er zustoßen sollte. Conan biss die Zähne zusammen und stieß das Schwert tief hinein. Blut strömte über die Klinge und seine Hand, und das Monster zuckte zusammen und blieb dann ganz still liegen. In der Gewissheit, dass das Leben erloschen war, zumindest das Leben, wie er es verstand, machte sich Conan an seine grausame Aufgabe und holte schnell etwas hervor, von dem er glaubte, dass es das Herz des seltsamen Wesens sein musste, auch wenn es sich auf seltsame Weise von allem unterschied, was er je gesehen hatte. Er hielt das pulsierende Organ über das glühende Juwel und drückte es mit beiden Händen, woraufhin ein Blutregen auf den Stein fiel. Zu seiner Überraschung lief es nicht ab, sondern sickerte in das Juwel, so wie Wasser von einem Schwamm aufgesogen wird. Mit dem Edelstein in der Hand verließ er die fantastische Kammer und trat auf die silbernen Stufen zu. Er blickte nicht zurück, denn er spürte instinktiv, dass in dem Körper auf der Marmorliege eine Verwandlung stattfand, die kein menschliches Auge sehen durfte. Er schloss die Elfenbeintür hinter sich und stieg ohne zu zögern die silbernen Stufen hinunter. Es kam ihm nicht in den Sinn, die ihm erteilten Anweisungen zu missachten. Er blieb vor einer Ebenholztür stehen, in deren Mitte ein grinsender silberner Schädel prangte, und stieß sie auf. Er blickte in einer Kammer aus Ebenholz und Stahl und sah auf einer schwarzen, seidenen Couch eine große, schlanke Gestalt liegen. Yara, der Priester und Zauberer, lag vor ihm, die Augen geöffnet und geweitet von den Dämpfen des gelben Lotus, und starrte in die Ferne, als ob sein Blick auf Klüfte und nächtliche Abgründe jenseits der menschlichen Vorstellungskraft gerichtet wäre.
»Yara«, sagte Conan wie ein Richter, der sein Urteil verkündet, »wach auf!«
Die Augen klärten sich augenblicklich und wurden kalt und grausam wie die eines Aasgeiers. Die hochgewachsene, in Seide gekleidete Gestalt richtete sich auf und überragte den Chimerier mit ihrer hageren Gestalt.
»Hund«, sein Zischen war die Stimme einer Kobra. »Was willst du hier?«
Conan legte den Juwel auf den Ebenholztisch.
Der dieses Juwel schickt, befahl mir, dir zu sagen, Jak Kushar gibt dir ein letztes Geschenk und einen letzten Zauber.«
Yara zuckte zurück. Sein dunkles Gesicht wurde aschfahl. Das Juwel war nicht mehr kristallklar.
Seine trüben Tiefen pulsierten und pochten, und seltsame, rauchige Wellen mit wechselnden Farben zogen über seine glatte Oberfläche. Wie hypnotisch angezogen, beugte sich Yara über den Tisch und hielt das Juwel in seinen Händen, während er in seine schattigen Tiefen starrte, als wäre es ein Magnet, der die zitternde Seele aus seinem Körper ziehen würde. Und als Conan hinschaute, dachte er, dass seine Augen ihm einen Streich spielen mussten. Denn als Yara sich von seiner Liege erhoben hatte, war ihm der Priester gigantisch groß vorgekommen, doch jetzt sah er, dass Yaras Kopf kaum bis zu seiner Schulter reichte. Er blinzelte verwirrt und zweifelte zum ersten Mal in dieser Nacht an seinen eigenen Sinnen. Dann stellte er erschrocken fest, dass der Priester schrumpfte und vor seinen Augen immer kleiner wurde. Der Chimeria war sich seiner eigenen Existenz nicht mehr sicher und wusste nur noch, dass er den sichtbaren Beweis für das unsichtbare Spiel gewaltiger, äußerer Kräfte sah, die sich seinem Verständnis entzogen. Jetzt war Yara nicht größer als ein Kind. Wie ein Säugling lag er auf dem Tisch und hielt immer noch das Juwel fest. Plötzlich wurde dem Zauberer sein Schicksal bewusst und er sprang auf und ließ das Juwel los, doch er schrumpfte weiter und Conan sah eine winzige, pygmäenhafte Gestalt, die wild auf der ebenholzfarbenen Tischplatte herumwuselte, mit winzigen Armen fuchtelte und mit einer Stimme kreischte, die wie das Quietschen eines Insekts klang. Jetzt war er geschrumpft, bis das große Juwel wie ein Hügel über ihm aufragte, und Conan sah, wie er seine Augen mit den Händen bedeckte, als wolle er sie vor dem grellen Licht schützen, während er wie ein Verrückter herumtaumelte. Conan spürte, dass Yara von einer unsichtbaren, magnetischen Kraft zu dem Edelstein gezogen wurde. Dreimal rannte er wild in einem enger werdenden Kreis um ihn herum, dreimal versuchte er, sich umzudrehen und über den Tisch zu rennen, dann warf der Priester mit einem Schrei, der in den Ohren des Beobachters schwach widerhallte, seine Arme hoch und rannte geradewegs auf die lodernde Kugel zu. Conan beugte sich nahe heran und sah, wie Yara die glatte, geschwungene Oberfläche hinaufkletterte, unmöglich, wie ein Mann, der einen gläsernen Berg erklimmt. Jetzt stand der Priester auf der Spitze, immer noch mit schwingenden Armen, und rief grässliche Namen, die nur die Götter kennen. Plötzlich versank er im Herzen des Juwels, wie ein Mensch im Meer versinkt, und Conan sah, wie sich die rauchigen Wellen über seinem Kopf schlossen. Jetzt sah er ihn im purpurroten Herzen des Juwels, noch einmal kristallklar, wie ein Mann eine Szene in der Ferne sieht, winzig klein in großer Entfernung. Und in das Herz kam eine grün leuchtende geflügelte Gestalt mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines Elefanten, nicht mehr blind und verkrüppelt. Yara warf die Arme hoch und floh, wie ein Verrückter flieht, und der Rächer war ihm auf den Fersen. Wie das Platzen einer Seifenblase verschwand das große Juwel in einem regenbogenfarbenen Schimmer, und die Tischplatte aus Ebenholz lag blank und verlassen da, so blank wie die Marmorliege in der darüber liegenden Kammer, auf der der Körper des seltsamen, transkosmischen Wesens namens Yak-Kusha und Yoga gelegen hatte, so wusste Conan irgendwie. Der Chimeria drehte sich um und floh aus der Kammer die silberne Treppe hinunter. Er war so verwirrt, dass es ihm nicht in den Sinn kam, auf demselben Weg aus dem Turm zu entkommen, auf dem er ihn betreten hatte. Er rannte den gewundenen, schattigen Silberschacht hinunter und kam in eine große Kammer am Fuße der schimmernden Treppe. Dort hielt er einen Moment inne. Er war in den Raum der Soldaten gekommen. Er sah das Glitzern ihrer silbernen Kettenhemden, den Glanz ihrer juwelenbesetzten Schwertgriffe. Sie saßen zusammengesunken an der Banketttafel, ihre dunklen Federn wehten düster über ihren herabhängenden, behelmten Köpfen. Sie lagen zwischen ihren Würfeln und heruntergefallenen Kelchen auf dem weinbefleckten Boden aus Lapislazuli. Und er wusste, dass sie tot waren. Das Versprechen war gegeben und das Wort war gehalten worden.
ob Zauberei oder Magie oder der herabfallende Schatten großer grüner Schwingen das Treiben beendet hatte, konnte Conan nicht wissen. Aber sein Weg war frei und eine silberne Tür stand offen, umrahmt vom Weiß der Morgendämmerung. Der Chimeria betrat die wogenden grünen Gärten und als ihm der kühle Duft der üppigen Pflanzen um die Nase wehte, erschrak er wie ein Mann, der aus einem Traum erwacht war. Unsicher drehte er sich um und starrte auf den geheimnisvollen Turm, den er gerade verlassen hatte. War er verhext und verzaubert? Hatte er all das geträumt, was scheinbar passiert war? Als er hinschaute, sah er, wie der schimmernde Turm in der purpurnen Morgendämmerung schwankte. Sein juwelenbesetzter Kranz im zunehmenden Licht funkelte und dann in glänzende Scherben zerfiel. Conan, der Turm des Elefanten, von Robert E. Howard. Eine Produktion von Der Vorleser, gelesen von Benjamin Werner.